Willkommen zurück. Wir starten in die 26. Folge vom Dickichtgeflüster. Hallo Paula, wie geht's dir?
Hallo Anna. Ja, sehr gut. Ich bin gerade direkt vom Training gekommen, bin so fast noch außer Atem, aber ich hoffe, ich kann mich genug sammeln.
Vorbildlich. Richtig fleißig im Training. Wie läuft's bei dir gerade?
Ja, es wird so langsam. Also es ging immer auf und ab jetzt die EM-Vorbereitung, aber so langsam fühlt sich's gut an, zum Glück. Ja, es war jetzt auch ein bisschen stressig auf Arbeit, dann immer das mit dem Training zu jonglieren, war ein bisschen anspruchsvoll. Also irgendwie, ja, ich arbeite ja jetzt schon seit anderthalb Jahren, aber dieses Jahr ist es irgendwie erst so richtig stressig geworden. Es war wahrscheinlich so ein bisschen das erste Jahr noch zum Reinkommen und jetzt habe ich plötzlich auch richtig Verantwortung in Projekten und das macht es dann manchmal schwieriger,
oh ja,
sich die Zeit frei zu schaufeln, wenn es gerade in dem Projekt stressig ist.
Das kann ich mir vorstellen. Wie weit ist es denn noch bis zur EM? Also wie lange hast du noch jetzt?
Ja, wir haben heute Donnerstag, also ist noch genau eine Woche.
Ja, bis sehr
zum
gut.
Zum ersten Wettkampf. Ja.
Alles klar. Ja, schön, dass du es trotzdem geschafft hast und die Folge hier mitmachen kannst. Heute ist der Erik Dürler zu Gast. Hallo Erik.
Hallo.
Ja, wir haben uns gedacht, wir sprechen im Rückblick noch ein bisschen über die World Games. Und da kam eine ganz heiße Empfehlung von Pepper, von Josef Neumann, dass wir den Erik doch mal dazu einladen könnten. Warum, werden wir sicher später noch erfahren. Aber Erik, für alle, die dich noch nicht so gut kennen, magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, für welchen Verein läufst du? Vielleicht auch ganz interessant immer die Frage, wie bist du zum OL gekommen?
Ja, hallo nochmal. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Erik Döller. Ich bin 27 Jahre alt und wohne mittlerweile in Bern in der Schweiz. Wobei ich da über Umwege hingekommen bin. Also ursprünglich komme ich aus Karlsruhe in Deutschland. Bin auch immer noch im TuS Karlsruhe-Rückpur, im Orientierungslaufverein in Karlsruhe. Und dann fange von vorne an. Meine Eltern haben mir dann den OL beigebracht. Also mein Vater kommt aus dem Osten von Deutschland, aus Chemnitz. Der hat den OL mitgebracht nach Karlsruhe. Und dann habe ich auch mit 8 Jahren recht früh begonnen. Und letztendlich bin ich dann aber nach der Schule und nach dem Bachelorstudium nach Schweden gegangen, nach Göteborg. Bin auch in Göteborg-Majorna im Verein. Und dann nach 3 Jahren Schweden jetzt in der Schweiz gelandet und wohne jetzt auch schon seit 3 Jahren in der Schweiz.
Sehr cool. Ja, der Karlsruher Verein, den habt ihr dann sozusagen auch gegründet oder dein Papa, weil der ist ja jetzt richtig erfolgreich auch. Viele Nationalläuferinnen.
Ja, ich glaube, gegründet haben wir ihn nicht. Es gab auch schon andere Orientierungsläufer, wobei meine Eltern schon mit zu den ersten und erfahrensten Orientierungsläufern im Verein zählen. Und dann, also das war eigentlich so, das waren mehrere Familien, die da in diesem Verein sind. Das ist eigentlich auch hauptsächlich ein Turnverein, wie es in vielen anderen Vereinen auch so ist. Und da ist Orientierungslauf eigentlich nur eine kleine Abteilung. Aber jetzt ist es sozusagen so, dass die Familien alle gerade so Kinder haben oder die Kinder jetzt natürlich erwachsen sind. Aber das heißt, wir haben da jetzt ein paar neue, frische OL-Talente gehabt. Jetzt bin ich auch zum Glück nicht mehr der Einzige im Bundeskader aus Karlsruhe. Also ist ganz nett, dass da auch mehr aus Karlsruhe kommen. Wobei wir natürlich immer noch eine kleine Gruppe sind, wirklich mit anderen.
Ja, ist ganz lustig. Manchmal, also früher war es ja wirklich so, dass nur du immer mit dem Karlsruhe-Trikot rumgelaufen bist. Und inzwischen denke ich manchmal so bei deutschen Wettkämpfen so von Weitem, ist da Erik? Aber dann ist es eben einer von den jüngeren Talenten. Das ist ganz cool.
Genau, also ja auch, sind auch einige hinzugezogen, oder auch eigentlich haben wir auch immer wieder einige Studenten, wobei die oft gar nicht für unseren Verein laufen, sondern nur in Karlsruhe an der Uni-Gruppe sind und mit uns da trainieren. Und dann aber noch für ihren eigenen Verein laufen. Aber es hat eigentlich immer einige Trainings auch in Karlsruhe und es passiert immer was. Also das ist eigentlich echt cool. Also wir haben jetzt sogar seit einigen Jahren regelmäßig einmal die Woche ein Vereinstraining. Das hat sich wurde aufgebaut und ist eigentlich schön zu sehen, auch wenn ich jetzt ja gar nicht mehr in Karlsruhe wohne und gar nicht teilnehmen kann an den Trainings, ist es trotzdem schön, das zu sehen, dass da was passiert, ja.
Wie oft bist du denn noch in Karlsruhe?
Ja, gute Frage. Schon ein paar Mal im Jahr, wenn ich meine Eltern eigentlich besuche, wobei ich dann meistens, ja, manchmal nutzt man es auch auf der Durchreise oder so, aber dann, ja, meistens zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag oder so.
Und was machst du denn neben OL noch in deinem Leben?
Ich habe Maschinenbau oder angewandte Mechanik studiert und arbeite jetzt als Ingenieur für Tunnelaerodynamik in der Schweiz. Also das heißt, ich berechne alles Mögliche zum Wetter und den Luftströmungen in Tunneln. Davon hat es ja recht viele auch in der Schweiz. Also das heißt, wenn jetzt auch ein Zug stehen bleibt und brennt, dass da der Rauch aus dem Tunnel gefördert wird oder wenn Tunnel gebaut werden, dass die Arbeiter frische Luft bekommen. Also eigentlich alles Mögliche zur Aerodynamik in Tunneln. Und da bin ich jetzt im Moment 100% angestellt hier in einem kleinen Büro und habe deshalb eigentlich recht viel zu tun neben dem OL.
Das klingt ja mega spannend. Ja, vielleicht noch eine Frage dazu, die mir noch so einfällt. Also du sagst, du bist 100% angestellt, bist ja auch noch so leistungssportlich aktiv. Gibt es da irgendwelche Sachen von, sag mal, zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Sport, die dir wichtig sind oder die du gelernt hast in den letzten Jahren?
Ja, ist eigentlich recht wechselnd gewesen. Also im Masterstudium in Schweden beispielsweise hatte ich ich bin erst mit einem Erasmus-Jahr nach Göteborg gegangen, habe dort schon Kurse belegen können, die ich dann später in meinem Master in Schweden anrechnen lassen konnte. Also das heißt, ich habe dann insgesamt 3 Jahre Master gehabt und dadurch war es ein bisschen lockerer und ich konnte auch mehr trainieren. Und dann hatte ich auch in der Schweiz jetzt sowohl 100% schon als auch 80%. 80%, ich habe einen sehr kurzen Arbeitsweg, deshalb ist eigentlich zeitlich bin ich sehr flexibel und kann gut trainieren. 80% war natürlich auch deutlich angenehmer, weil man dann auch leichter mal im Winter Überstunden machen kann, die man dann im Sommer wieder abbauen kann. Also das war wirklich eigentlich ideal. Zusammen mit der Flexibilität, da konnte ich wirklich gut auch für Trainings mal freinehmen. Aber jetzt bin ich seit fast schon 2 Jahren verletzt und konnte vor allem auch letztes Jahr fast gar nichts trainieren, also auch nicht alternativ, bedingt durch, dass mein Knie eine Entzündung drin hatte und Beugen eigentlich schlecht war. Und Kniebeugen macht man ja fast bei allen möglichen Sportarten. Und deshalb bin ich dann auf 100% wieder hochgegangen. Also nicht, weil viele im Büro sitzen, meinem Knie besonders gut tut, sondern eher, weil ich einfach auch viel Zeit hatte. Wenn einfach plötzlich 12 Stunden Training die Woche wegfallen, dann hat man plötzlich viel mehr Zeit und irgendwie musste ich mich auch auf etwas fokussieren, weil da recht viel weggefallen ist. Und deshalb arbeite ich jetzt eigentlich gerade 100%. Ja, und wie es dann in Zukunft weitergeht, werde ich sehen, aber solange ich eigentlich so einen flexiblen Job habe und so einen kurzen Arbeitsweg, ist selbst das möglich. Aber das kommt ganz drauf an. Also 2-mal am Tag trainieren wird dann schwierig. Vor allem, wenn man irgendwann Minusstunden macht, die mal wieder rauszuholen. Aber sagen wir mal, die 80% waren schon sehr angenehm für mich.
Ja. Ich glaube, also ich habe 75% und es ist, ich glaube, es kommt einfach auch total drauf an, was man zu tun hat auf Arbeit. Also merke ich jetzt zunehmend, es ist eben eigentlich, also die zeitliche Komponente ist bei mir nicht so entscheidend. Also ich hätte locker Zeit, zwischendurch auch zu trainieren und auch die Erlaubnis quasi in der Mittagspause oder so. Aber einfach vom Kopf her bin ich manchmal einfach so platt, dass das Training dann nicht so effektiv ist. Also weil einfach die Regenerationszeit fehlt, wenn ich dann eben direkt wieder auf Arbeit gehe danach oder so.
Ja, und das ist auch sehr spannend, finde ich. Also man vergisst manchmal, dass rein zeitlich gesehen kann man meist viel mehr machen, als man machen sollte als Leistungssportler. Also nur weil man eigentlich Zeit hat, kann man nicht immer alles machen. Also weil ich hatte auch Phasen auch im Studium, wo ich dann sogar mal kurz nebenbei gearbeitet habe und dann noch andere Sachen und Online-Kurse und dann gab es einen Monat, wo es sich alles überschnitten hat und wo ich dann auch an Wochenenden gearbeitet habe. Und das ging zeitlich alles auf, aber ich war dann plötzlich verletzt und die Ärzte und Physios wussten auch gar nicht warum. Und als dann der Stress weggefallen ist und ich wieder auch Zeit mal zur Regeneration hatte, draußen in der Natur sein, auf dem Sofa liegen, egal was, ging auch plötzlich die Verletzung wieder weg. Und es hat mir eigentlich auch gezeigt, dass man manchmal denkt, es ist viel mehr möglich, als es gut ist. Also speziell halt im Leistungssport, weil wir an die Grenzen gehen, weil wir viel, viel trainieren wollen. Und das ist genau das. Also da ist auch manchmal der Kopf dann müde oder der Körper erholt sich einfach nicht so gut.
Ja, kann ich so bestätigen. Ja, du hast jetzt deine Verletzung schon angesprochen. Tatsächlich, so traurig der Anlass ist, ist das ja letztendlich so ein bisschen der Aufhänger, warum wir dich hier eingeladen haben, weil du ja dieses Jahr noch eine ganz andere Rolle eingenommen hast, nämlich als Trainer dich engagiert hast bei uns in der Nationalmannschaft und ganz konkret eben als Trainer für die World Games jetzt auch vor Ort in China mit dabei warst. Ja, wie kam das dazu? Willst du vielleicht ein bisschen so deine Motivation oder den Anlass erzählen?
Ja, es eigentlich ging das genau, ging die Idee kam schon im Winter. Also ja, ich bin eigentlich seit Herbst 2023 bin ich verletzt. Und das vergangene Jahr 2024 habe ich recht viel damit verbracht, irgendwie die Verletzung, dass sie nicht immer schlimmer wird, sondern dass sie immer wieder besser wird. Und dann habe ich auch eine Operation am Knie gehabt und war dann eigentlich Ende 2024 in der Reha und es wurde alles wieder besser, aber nicht so schnell wie erhofft. Und ursprünglich war mal das Ziel, dass ich im Sommer 2025 jetzt wieder als Athlet in Wettkämpfen sein werde. Und als dann aber im Winter recht schnell klar war, dass das zu knapp wird und vielleicht auch gar keine gute Idee ist für den Heilungsprozess, war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich ja auch lange Zeit nicht mehr mit dem Nationalteam unterwegs war. Ich den ganzen UL-Zirkus vermisst habe, auch die Leute im Bundeskader. Also das war sozusagen die eine Seite, dass ich eigentlich mal wieder dabei sein wollte. Und die andere Seite war natürlich auch die, dass so tragisch es ist, dass Krafti ja gestorben ist, dass auch Arbeit, viel Arbeit angefallen ist für Pepper und für die anderen Trainer. Eigentlich jeder viel zu tun hatte und ich dann eigentlich dachte, ja, da kann man vielleicht zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Zum einen, wenn ich aushelfe, helfe ich dem Bundeskader, dem Team, den Trainern. Und auf der anderen Seite würde ich auch wieder vielleicht etwas mit den anderen unterwegs sein und nicht den Anschluss komplett verlieren. Genau, und so hat sich dann sozusagen diese Idee geformt. Und ich glaube, ich wurde auch recht mit offenen Armen empfangen, als ich dann die Idee mal vorgeschlagen hatte. Und ja, war eigentlich jetzt für mich, weil ich grundsätzlich auch dieses Jahr die Trainerausbildung hier in der Schweiz machen wollte. Und ich werde sie auch im Oktober noch machen. war das eigentlich auch, das war sogar der dritte positive Punkt, noch perfekter Anlass, mal Erfahrung zu sammeln und zu sehen, wie es auf der anderen Seite ist, also als Coach an den Wettkämpfen und dem Trainingslager.
Also du kannst dir das auch richtig langfristig so vorstellen. Also ich denke, deine Motivation ist schon, nochmal auf die Athletenseite jetzt zurückzukehren. Aber haben deine Erfahrungen jetzt auch dazu beigetragen, dass du das längerfristig als Trainer verfolgen möchtest?
Das ist eigentlich eine sehr spannende Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Und ich würde sagen, es ist wirklich etwas, was ich mir langfristig vorstellen könnte. Wobei, wie du gesagt hast, ich jetzt mich erstmal darauf fokussieren möchte, als Athlet zurückzukommen. Und es im Moment auch etwas schwierig war, teilweise als Coach. Also ich hatte nämlich das Gefühl, dass ich schon noch den anderen Athleten halt sehr nahe bin. Und teilweise, wenn du dann unterwegs bist, ich mich auch fast mehr als Athlet fühle, weil ich ja, ich bin etwas so alt wie die anderen. Ich kenne die anderen als meine Konkurrenten, meine Freunde, meine Teammitglieder, und wenn du dann plötzlich eigentlich der Coach bist, ist es eigentlich eine Rolle gewesen, die ich, ja, für die mir für mich ein bisschen fremd war und wahrscheinlich auch im Moment ein bisschen schwierig war, sich komplett mit der zu identifizieren. Also das heißt, ich bevorzuge im Moment schon noch Athlet sein, aber ich denke, wenn ich jetzt nochmal, ja, wenn man vielleicht auch nach der Athletenkarriere ein paar Jahre nochmal verstreichen, dann ist das sicherlich etwas, woran ich sehr Spaß haben könnte und was ich mir auch überlegen werde für die Zukunft.
Wie sieht diese Trainerausbildung in der Schweiz ungefähr aus? Nur so ganz grob. Also wie lange dauert das und gibt es da irgendwie verschiedene Stufen? So ähnlich wie in Deutschland?
Ja, genau. Also es gibt eine Grundausbildung, die ich jetzt machen werde. Da trifft man sich sogar für 5 oder 6 Tage, wo eigentlich, ja, ich glaube, der Fokus ist da noch mehr auch Kinder-, Jugendbereich und Vereinstrainer. Also das heißt, es ist noch nicht Elite-Trainer oder so. Und dann gibt es eben verschiedene Module, die man dazu machen kann. Also da gibt es dann Leistungssport, da gibt es Mentaltraining, da gibt es ganz viele verschiedene Module. Und man muss das auch eigentlich regelmäßig irgendwas machen. Sonst friert sich das, also sonst wird das Ganze eingefroren, dein Trainerschein. Und dann kann man auch, glaube ich, sozusagen, es gibt dann, ich glaube, so C-, B- und A-Trainer, sondern es gibt dann mehr so Berufstrainer. Also da macht man dann auch, muss man Prüfungen schreiben und muss man alle recht viele Kurse belegt haben. Aber da gibt es, genau, gibt es auch so verschiedene Stufen. Und was ich jetzt mache, ist eben diese Grundausbildung. Und das ist aber dann nur für den Orientierungslauf, wobei das integriert ist in diesen gesamten olympischen Sportverband hier, das nennt sich Jugend und Sport, wo wirklich da Struktur drin ist, und ich habe auch das Gefühl, eine sehr gute Ausbildung dann für jeden zur Verfügung steht, und auch eben für mich auch als Deutscher ist das trotzdem kein Problem, und ja, ich bin dann gespannt, wie das dann aussehen wird.
Ja, habt ihr schon Lust auf das A- oder B-Spiel? Oder gibt es noch andere Fragen?
Also ihr könnt auch gerne noch mehr fragen. Ich will noch nicht gleich einen ganzen Roman hier erzählen.
Ja, ich glaube, das ist schon das Wesen ein bisschen des Podcasts, dass der Gast immer sehr viel erzählt. Ja.
Also mich hätte vorhin vielleicht noch interessiert, ob es auch Erfahrungen gibt, die du jetzt in das Trainersein als Athlet mitbringst und davon profitierst?
Ja, also ich denke, das ist in beide Richtungen war es sehr lehrreich und sehr interessant. Also zum einen habe ich wirklich ja den Eindruck gehabt, dass ich weiß, wie das funktioniert. Also ich wusste, wie die Weltcups ablaufen, die WM, wie unser Trainingslager. Also das heißt, ich glaube, es war relativ einfach für mich, in die Rolle reinzuspringen. Wobei auch hier natürlich man als Athlet gar nicht immer alles mitbekommt. Also was braucht das alles für eine Trainingslagervorbereitung, die Abstimmung, Logistik. Ich meine, unser Nationalteam, wir wohnen irgendwie in 4, 5 verschiedenen Ländern und man muss dann doch schauen, dass das für alle funktioniert mit An- und Abreise. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt aber auch wahrscheinlich als Athlet einiges gelernt. Also ich denke, es war für mich sehr lehrreich nochmal auch in Wettkampfvorbereitung, in Trainingslagerplanung, in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, ich habe sozusagen, der Trainer in mir hat vom Athleten profitiert und ich denke, jetzt auch langfristig hat der Athlet in mir vom Trainer profitiert, wenn man das so sagen möchte.
Ja, das klingt richtig gut, wenn das so funktioniert.
Wie sind denn deine Aussichten aktuell so, was die Verletzung angeht? Also hast du das Gefühl, dass jetzt dieses Jahr ein bisschen aufwärts ging?
Ja, also es geht wirklich aufwärts. Es geht eigentlich, ich möchte nicht sagen konstant aufwärts, weil es ist mehr eine Berg- und Talfahrt, aber so langfristig gesehen oder in einem Zeitraum von, sagen wir, 2, 3 Monaten geht es jetzt eigentlich immer bergauf. Und für viele ist das wirklich super langsam. Ich möchte nicht sagen, dass ich mich schon daran gewöhnt habe, aber für mich ist es jetzt fast normal geworden. Aber das ist jetzt so, dass wirklich die Kraft ist zurückgekommen, also der Muskelaufbau läuft ganz gut. Und mit der Kraft kommt auch wieder mehr Freiraum zurück, ich kann mehr machen. Im Moment bin ich dabei, auch einfach mal nach Lust und Laune Sachen zu machen. Also ich werde jetzt am Sonntag meinen ersten Triathlon machen, nur zwar nur die kurze Distanz, aber ich habe noch nie einen Triathlon gemacht und jetzt mache ich ihn mal. Letztes Wochenende war ich viel in den Bergen und also es ist jetzt, das Tolle ist, dass ich jetzt immer mehr machen kann und jetzt auch wahrscheinlich bald mal in vielleicht ein geregeltes Training zurückkehren kann. Also weil bisher war es eigentlich immer nur so ein paar Trainings die Woche, meist auch nur sehr kurze Trainings und ich würde das Ganze eigentlich kein Trainingsaufbau nennen. Aber es geht immer vorwärts. Und so, je mehr die Kraft zurückkommt, desto besser kann ich eigentlich auch wieder trainieren. Und ja, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, irgendwie dieses Jahr noch gute Wettkämpfe zu laufen. Also ich werde sicherlich ein paar Nationale hier in der Schweiz laufen oder so. Einfach auch zum Spaß. Aber ich denke, ja, ich werde sicherlich noch den gesamten Winter brauchen, um auch dann nicht nur Wettkämpfe laufen zu können, sondern auch fit an der Startlinie zu stehen. Und ja, also ich habe auch noch im Moment 3 Schrauben im Schienbein, die müssen auch noch raus oder ich will sie rausmachen lassen. Das heißt, da gibt es dann auch nochmal eine kleine Unterbrechung. Aber im Moment ist das Ziel, dass ich nächstes Jahr wieder fitter an der Startlinie stehen kann. Mal sehen, ob das aufgeht, aber ich bin zumindest wieder optimistischer, weil ich auch mehr machen kann. Und das ist schon mal ein deutlicher Fortschritt zum letzten Jahr, würde ich sagen.
Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was du gelernt hast jetzt in der Zeit, was du vielleicht rückblickend anders machen würdest, um so eine lange Verletzungszeit gut zu überstehen?
Ja, gute Frage. Eigentlich war ich lange der Meinung, dass ich alles richtig gemacht hatte in der Erkennung der Verletzung und zum Physio zu gehen und Arzt zu gehen und trotzdem habe ich wahrscheinlich viel falsch gemacht. Hinterher ist man immer schlauer. Wahrscheinlich hätte es einen Weg gegeben, auch die Verletzung deutlich kleiner zu halten und sie fast oder fast zu verhindern, aber ja, ist schwierig. Ich denke, ja, im Nachhinein würde ich sagen, eine Operation sollte wirklich immer der letzte Schritt sein, weil die Operation im Moment ist, leide ich nicht mehr unter der Verletzung, sondern einfach unter den Folgen der Operation. Und also das war schon für mich in dem Moment der beste Schritt, weil ich dann wenigstens auch was machen konnte und die Alternative wäre gewesen, einfach ein Jahr lang nichts tun. Aber jetzt im Nachhinein ist es natürlich schon eine harte Entscheidung gewesen und bei vielen geht die Operation deutlich schneller oder die Erholung danach. Bei mir ging es jetzt aber recht lang. Also deshalb Ja, bin ich schon froh, wenn es mal wieder geht. Und ich denke, ich werde auch in Zukunft um jeden Preis vermeiden, operiert werden zu müssen. Vielleicht ist das fast sogar die größte Erkenntnis. Aber das ist natürlich schwierig, im Vorhinein zu sagen, das hätte ich anders machen müssen, damit die Verletzung nicht kommt oder so. Ja, also es ist auch jetzt noch nicht ganz klar, warum die Verletzung kam oder wie man sie hätte ganz verhindern können.
Was motiviert dich denn über so einen langen Zeitraum da dran zu bleiben und weiterzumachen mit dem Sport?
Ja, ich muss ehrlich zugeben, es sind jetzt nicht irgendwie große Ziele oder so. Also, es ist irgendwie nicht der Fall, dass ich gerade als Ziel habe die ganze Zeit, oh, ich will Weltmeister werden und deshalb gebe ich alles dafür, dass mein Knie wieder besser wird, sondern es ist mehr, dass ich auch im Alltag so eingeschränkt war. Also es war wirklich auch mehr, dass ich sage, hey, es ist mein Leben. Ich habe nicht nur vielleicht noch 10 Jahre oder 8 Jahre Leistungssport, sondern ich habe noch irgendwie 40 Jahre aktive Zeit vor mir. Und ich möchte wieder in die Berge gehen, ich möchte Fahrrad fahren, ich möchte rennen. Und das ist so ein großer Ansporn schon für mich, zu sagen, hey, das geht Hand in Hand mit dem, dass ich eigentlich auch wieder zurück zum Leistungssport kommen möchte. Und deshalb fokussiere ich mich erstmal wieder voll darauf, dass mein Knie in Ordnung kommt, ich wieder trainieren kann. Und dann der Leistungssport ist eigentlich dann der nächste Schritt. Also ich denke, wenn ich dann erreicht habe, dass ich trainieren kann, habe ich dann auch wieder die Ziele und die Motivation, viel zu trainieren. Aber im Moment ist es eigentlich wirklich einfach erstmal, dass ich die Lebensqualität zurückbekomme.
Ja, dann würde ich sagen, es ist jetzt Zeit für das A oder B-Spiel, bevor wir uns dann nochmal dem Hauptthema widmen, den World Games. Hast du den Podcast schon oft genug gehört, dass du ungefähr weißt, wie das funktioniert?
Anna hat es mir vorhin erklärt.
Ah. Okay. Ja, dann können wir einfach direkt einsteigen. Ich hoffe, die Fragen sind nicht zu fies.
Ich hoffe, du kannst sie aussprechen, Paula. Ich habe da unten ein paar fiese Sachen reingeschrieben.
Ah, okay.
Bin ich aber
Aber das
gespannt.
wird schon.
Okay. Dreiergrün oder Kahlschlag?
Dreiergrün.
Luftlinie oder Weg?
Luftlinie.
Endlich ein Berg oder ach du Schreck?
Endlich ein Berg.
Höhenmeter oder Kilometer?
Höhenmeter.
Sprint oder lang?
Langdistanz.
Staffel oder Mannschaft?
Staffel.
Erster oder letzter Läufer?
Erster.
Ole oder Colin?
Der ist fies, den beantworte ich nicht. Ich nehme beide.
Na gut, ausnahmsweise.
O-Ring
O-Ring oder OO-Cup?
Cup.
O-Ring oder Swiss Oweek?
Ich war noch nie an einem O-Ring, also die zwei paar Fragen sind ein bisschen schwierig für mich, aber Swissowik.
Ohne Kompass oder ohne Postenbeschreibung?
Ohne Postenbeschreibung.
Einlaufen oder auslaufen?
Einlaufen.
Wasser oder Krümeltee?
Krümeltee.
Bratwurst oder Kuchen?
Kuchen.
Strava oder Attack Point?
Attack Point.
Tape oder Finisher Knoten?
Tape.
Vorstartstille oder ach du auch hier?
Vorstadtstille.
Deutschlandcup oder DM Staffel?
DM Staffel.
24er oder Deutschlandcup?
24er.
Aquajoggen oder Radfahren?
Radfahren.
Yoga oder Krafttraining?
Krafttraining.
Maschinen oder Bau?
Maschinen.
Projektieren oder ausführen?
Projektieren.
CAD oder Handskizze?
Handskizze.
Standardteil oder Sonderanfertigung?
Sonderanfertigung.
Tunnel oder Passstraße?
Passstraße. Ganz klar.
Aber, seid ihr Tunnelingenieur?
Ja, ja, also ich gehe davon aus, meine Chefs hören den Podcast ja nicht.
Du hast wohl kein Vertrauen in die Schweizer Tunnel.
Doch, doch, aber ich mache den Job nicht, weil ich Tunnel liebe, sondern die Herausforderungen und die technische Seite. Und die Passstraßen sind eindeutig die schöneren Sachen.
Deutschland oder Schweiz?
Schweiz. Tut mir leid.
Schweden oder Schweiz?
Schweiz.
Karlsruhe oder Bern?
Bern.
IFK oder IFK Göteborg oder Göteborg-Majorna?
Göteborg-Majorna, auch ganz klar.
Sonst wird sie ja auch nicht für die laufen, wahrscheinlich. Gott, ich weiß nicht, wie das ausspricht. KIT oder Chalmers?
Oh, ihr habt recht gut in meinem Lebenslauf recherchiert. Das ist die Chalmers. Und das ist die Uni in Göteborg und KIT wäre Karlsruhe, aber da fällt die Entscheidung auf die Chalmers.
Ja, was, wenn man deinen Namen googelt?
Ja, mit Inkognito, das ist vorbei.
Okay, aber du bist richtig gut durchgekommen. Das waren schon alle Fragen.
Man muss einfach so viele OL-Bilder haben, dass man erst ganz weit runtergehen muss, bis man irgendwas anderes
sieht. Ja, das stimmt. Aber ihr habt ja auch recht gut über meine Arbeit recherchiert, habe ich gemerkt.
Ich wusste nur, dass du Maschinenbau studiert hast und ich mache das auch. Und ja, so die Standardfragen, wo sich die Maschinenbauer drüber streiten.
Ja, und ich habe ja tatsächlich im Bachelor sogar Bauingenieurwesen studiert, deshalb war ja auch die Frage Maschine oder Bau war recht wichtig, witzig.
Okay, ja, dann lass uns doch zu dem eigentlichen Thema für heute kommen. Wir wollten über die World Games reden. Pure Begeisterung hier.
Ja, dann schießt mal los mit euren Fragen.
Ja, ich wollte erstmal die Hard Facts bringen. Also, die World Games haben stattgefunden am 7. bis 17. August und sie fanden dieses Jahr in China statt, in Chengdu. Die finden alle 4 Jahre statt und übrigens das nächste Mal finden die in Karlsruhe statt, 2029.
Uhu.
Schreibt euch schon mal dick und fett in den Kalender ein. Der OL hat gleich am Anfang stattgefunden von den World Games und es gab 3 Wettkämpfe, eine Mitteldistanz, ein Sprint und eine Sprintstaffel. Und die erste Frage, die ich hätte, warum hat Deutschland nur 2 Startplätze pro Männer und pro Frauen? Das ist ganz schön wenig.
Also das ist gar nicht nationenbedingt, sondern das ist allgemein festgelegt. Das dürfen eigentlich alle nur 2 Herren und 2 Damen stellen. Mit einer Ausnahme, dass es gibt sozusagen Wildcards und es gibt Plätze für Weltmeister. Also das heißt, die Schweiz hatte zum Beispiel mit Ricardo Rankan einen eigenen Platz nochmal extra. Das heißt, die hatten 3 Herren, aber ansonsten hatten eigentlich alle Nationen 2 Herren und 2 Damen. Wobei die zweite Ausnahme sind eben noch spezifische Plätze. Also zum Beispiel Belgien hat mit Yannick Michels und eine Dame auch 2 Plätze bekommen und auch andere Länder. Aber ansonsten ist das eigentlich für jede Nation gleich, dass man 2 Herren und 2 Damen stellen darf. Und das ist eigentlich wahrscheinlich hauptsächlich dadurch, dass sonst der ganze Wettkampf, die World Games, viel zu groß werden würde, wenn jede Sportart viele, also noch mehr Sportler stellen kann, als es jetzt schon sind.
Okay, spannend. Aber fandst du das gut so oder kennst du jetzt auch das Weltcup-Feeling, wo deutlich mehr Leute starten dürfen?
Naja, also es ist eigentlich, also die World Games fand ich fantastisch. Also es wäre natürlich schön, wenn mehr Leute auch das erleben dürften. Aber es ist klar, es ist, du hast halt zum Beispiel andere Sportarten wie Tauziehen oder Faustball, da haben die halt gleich eine ganze Mannschaft dort und sind sehr viele Leute, aber ansonsten sind die meisten Sportarten, haben nur wenige Sportler. Und irgendwie ist das ja auch dann so eine Auszeichnung für diese zwei. Also, ich habe mir noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber ich denke, es passt so, wie es ist. Und letztendlich ist ja auch so genau eine Sprintstaffel möglich mit zwei Herren und zwei Damen. Also immerhin ein Teamwettkampf. Und ja, ich denke, das ist gar nicht so schlecht, wie es ist. Aber klar, es wäre natürlich schön, wenn mehr Läufer das auch diese Erfahrung mitnehmen könnten.
Für uns als Deutschland ist es ja tatsächlich auch wirklich ein großer Erfolg, dass wir eben mit einem kompletten Team da anreisen durften, dieses Mal und letztes Mal auch schon. Über die Wildcards haben eben auch noch die besten Athleten, deren Nation sich nicht qualifiziert hat, die Möglichkeit, aber es ist natürlich viel schöner, auch an der Staffel teilnehmen zu können. Und abgesehen von, dass es schöner ist, ist es auch für uns extrem wichtig. Für die Finanzierung und für die, weil die World Games eigentlich unser sozusagen der Zielwettkampf sind. Weißt du da mehr drüber, Erik, was so die Bedeutung der World Games ist für den OL, so im Jahresprogramm?
Ja, also es ist natürlich so, also der DOSB und auch eigentlich allgemein die Sportförderung in Deutschland ist auf Olympia ausgerichtet und jetzt halt eben für die Sportarten, die nicht bei Olympia sind, die World Games. Also man hat es auch vor Ort dort im Team Deutschland gemerkt, das ist eine unheimlich hohe Bedeutung. Auch genauso ist das mit der Finanzierung. Das heißt, wenn wir nicht zu den World Games gekommen wären, würden wir, ich glaube, sogar gar kein Geld bekommen. Und jetzt, dadurch, dass wir schon allein die Qualifikation geschafft haben, haben wir wieder für die nächsten Jahre eine große Förderung uns erlaufen. Also wir bekommen für die Trainingslager und Wettkämpfe, die beantragt und genehmigt werden, bekommen wir finanzielle Unterstützung. Und das hat gar nichts mit dem Orientierungslaufverband oder mit dem DTB zu tun, sondern direkt mit dem Innenminister, also mit dem DOSB und dem Innenministerium. Und der nächste Schritt ist sogar, wenn wir jetzt bei den World Games Top 8 eine Top 8 Platzierung erlaufen. Also das heißt, ein Athlet einmal im Wettkampf in die Top 8 läuft, was wir jetzt auch mit Hanna sogar zweimal geschafft haben, dann bekommen wir sogar eine noch bessere Förderung. Und eben diese World Games sind dadurch so unheimlich wichtig für uns. Obwohl es im Orientierungslaufkreise nicht so angesehen ist, also die Norweger und Finnen sind ja zum Beispiel gar nicht angereist, ist es eigentlich für uns innerhalb Deutschlands der wichtigste Wettkampf innerhalb den 4 Jahren.
Ja, also man muss auch dazu sagen, dass sozusagen dadurch, dass das der Zielwettkampf ist, der offizielle, ist sozusagen auch das ganze Programm der Nationalmannschaft eigentlich an den World Games ausgerichtet, offiziell. Also das heißt, wir bereiten uns diese 4 Jahre lang immer auf die World Games vor und das beinhaltet natürlich auch, dass wir bei WMs starten müssen und EMs und Weltcups. Weil die ja auch notwendig sind, auch für die Qualifikation und natürlich auch für die Entwicklung und um da auch gute Ergebnisse zu erlaufen. Aber es ist eben trotzdem immer letztendlich untergeordnet den World Games, auch wenn da eben nur so wenige antreten können. Aber es ist, denke ich, ganz wichtig zu wissen, um so ein bisschen zu verstehen, wie das System funktioniert. Und das muss sich natürlich auch in gewissen Entscheidungen widerspiegeln. Ja, so bei der Saisonplanung zum Beispiel.
Aber ich finde, es macht auch krass was für die Sichtbarkeit von dem Sport. Also wenn so die World Games gemeinsam stattfinden, dann hat man immer mal wieder Artikel jetzt gesehen zu der Zeit, wo so die Sportarten vorgestellt wurden, die bei den World Games antreten und die halt nicht diese riesengroße Bühne von Olympia bekommen. Was ich noch witzig fand, es gab so einen Zeitartikel, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wo so 5 Sportarten, die man kennen sollte, irgendwie vorgestellt wurden von den World Games. Und da war Orientierungslaufen, ach, ich würde sagen, auf Grundlage von ChatGPT dargestellt. Es hieß, dass man an den Posten so Buzzer drücken muss und dann weiterlaufen darf. War eine sehr witzige Darstellung. Erik, musste man da Buzzer drücken in China beim UL?
Nein, du wärst zum Glück nicht. Aber du hast vollkommen recht. Ich meine, letztendlich wäre es ja schön, wenn die World Games fast so eine große Aufmerksamkeit wie Olympia bekommen irgendwann. Ich denke, das würde allen Sportarten, auch den Randsportarten, die dabei sind, gut tun. Und man hat auch langsam das Gefühl, dass es immer bedeutsamer wird. Also ich denke, gerade mit China jetzt war auch ein Land ausrichtet, die da wirklich viel Aufwand hineinstecken, eine tolle Eröffnungsfeier machen, ganz viele Volunteers bereitstellen, tolle Stadien und Sportstätten. Und wie du auch gesagt hast, wenn jetzt schon die Medienaufmerksamkeit größer wird dadurch und auch Orientierungslauf mal in den Zeitungen, in den größeren Zeitungen erscheint, dann ist das sowohl für den Orientierungslauf schön als auch für die World Games. Und ich denke auch gerade vor Ort, ich meine, sowas kommt nur alle 4 Jahre. Es ist eine Riesensportveranstaltung, also auch für die Sportler könnte das eigentlich fast ein Karrierehighlight sein. Klar, viele OLer haben jetzt eher mal WM-Platzierung und so weiter als Ziel, aber es gibt viele Länder und nicht nur Deutschland, die die World Games immer wichtiger für sich haben und die auch mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommen. Also ich weiß gerade zum Beispiel von den Tschechien und den Ungarn und anderen Ländern, auch Belgien, wo die World Games ebenfalls eine hohe Aufmerksamkeit im eigenen Land bekommen.
Hast du denn vielleicht noch kulturell von diesen World Games was mitgenommen? Wir hatten auch vor ein paar Folgen schon mit Ann-Kathrin gesprochen, die ja sehr ausführlich zur OL in China berichtet hat. Sind dir da kulturelle Besonderheiten oder auch noch Besonderheiten im OL aufgefallen, wenn es jetzt schon keine Buzzer gab?
Wir haben eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viel Typisches von dort mitbekommen, wie jetzt Ann-Kathrin. Also wir haben eigentlich wahrscheinlich schon in einer Bubble gelebt. Wir waren in dem Village untergebracht, in der Hotel-Siedlung, wie alle anderen Sportler. Natürlich beim Gelände haben wir vielleicht mehr vom Land mitbekommen als andere Sportler, die nur in Stadien waren. Also das war natürlich schon eindrucksvoll dort, zwischen den Reis- und Maisfeldern durchzurennen. Aber an sich, die Wettkämpfe waren recht ähnlich zu dem, was wir gewohnt waren. Also es ist ja auch von der IOF größtenteils organisiert worden. Und das heißt, wir haben eigentlich während der Woche gar nicht so viel mitbekommen von den typischen Sachen in China. Wobei wir dann die Möglichkeit hatten, noch so mehrere Trips in die Stadt oder zur Panda Base, also sozusagen die, wo die so Pandas züchten und aufziehen, konnten wir Ausflüge machen. Also das heißt, wir haben so ein bisschen was vom Land mitbekommen, aber eigentlich recht wenig. Und wir waren dort eigentlich die ganze Zeit so in dieser World Games Bubble drin.
Das war sicher auch ein Erlebnis für die Zeit. Lass uns vielleicht zu den Wettkämpfen übergehen. Oder Paula, hattest du noch eine Frage?
Ja, nee.
Okay. Ja, wie gesagt, es wurde mit der Mittel gestartet. Das war eine relativ lange Mittel, würde ich mal sagen. So von den Siegerzeiten 40 bzw. 45 Minuten. Gewonnen haben die Schweizer mit Simona Ebersold und Ricardo Rankan. Und ein super Ergebnis von der Hanna, die 7. geworden ist. Wie hast du den Wettkampf erlebt, Erik? Dein erster Wettkampf als Trainer wahrscheinlich.
Also es war nicht der erste Wettkampf als Trainer, weil ich schon in Idre am Weltcup und an der WM in Finnland mit dabei war. Aber das waren meine ersten World Games, wo ich vor Ort war. Und es war, ich glaube, in vielerlei Hinsicht ein sehr spezieller Wettkampf. Also mit vielen positiven und negativen Eindrücken, würde ich sagen. Also für alle, die es noch nicht wissen, es haben wahrscheinlich die meisten haben es mitbekommen, aber es war sehr, sehr heiß. Nicht nur an dem Tag, sondern allgemein, aber speziell an dem Tag. Also wirklich mit deutlich über 30 Grad und unheimlich hoher Luftfeuchtigkeit. Und dazu hat dann auch noch die Sonne geschienen, was alle Läufer eigentlich vor eine große Herausforderung gestellt hat. Ich denke, die Schweizer haben das wirklich sehr gut hingekriegt. Sie haben ja auch in beiden Kategorien gewonnen. Aber als ich dann, ich war wie bei den anderen Wettkämpfen auch am Pre-Start, wo ich eigentlich die Läufer mit Eis und kaltem Wasser und Kühlwesten versorgt habe. Aber als ich dann ins Ziel gekommen bin, wo Anne schon die Läufer in Empfang genommen hat, da war eigentlich, das war ein riesiges Chaos. Und es war da eigentlich eine sehr spezielle Erfahrung. Also, weil das eine war genau, dass die Mitteldistanz war eigentlich viel zu lang. Die Läufer waren teils 50, teils 60 Minuten unterwegs. Und es sind wirklich reihenweise sind die Läufer eigentlich ins Ziel gekommen, kollabiert oder schwankt ins Ziel gekommen, nur gewandert und haben wirklich auch gesundheitlich sehr zu kämpfen gehabt. Es gab welche, die sind wieder in die sind in Ohnmacht gefallen und andere haben es ein bisschen besser weggesteckt, aber das war wirklich, es war eigentlich kein schöner Anblick und man war auch als Trainer die ganze Zeit im Stress zu schauen auf dem GPS, wo sind die eigenen Läufer, dann was passiert mit den Läufern, die schon im Ziel sind und so weiter. Ja, und eben sind dann ja auch sogar mehrere Personen ins Krankenhaus gekommen und sogar leider der Italiener, der Mattia, ist ja verstorben sogar. Also das ist wirklich der Tag, ich denke. Ja, war speziell in vielerlei Hinsicht, wobei man natürlich auch wirklich sehr stolz und froh darüber sein kann, wie gut die deutschen Athleten das geschafft haben. Also nicht nur Hanna, die natürlich mit Top 8 gleich am ersten Tag das Ziel erreicht hat, was wir uns für die ganzen World Games gesetzt hatten, sondern auch Bojan und Birte, die ihre World Games Platzierung aus dem Jahr, aus den 3 Jahren davor, aus den USA verbessern konnten. Und auch Anselm, der viel Erfahrung gesammelt hat und halt rechtzeitig aufgehört hat, weil man will nicht wissen, was passiert wäre, wenn er auch weitergelaufen wäre. Ja, und deshalb ist das, glaube ich, ein Tag, der in Erinnerung bleibt. Ja, es war wirklich sehr speziell.
Ja, also wir konnten das ja nicht live verfolgen. Also man hätte schon gekonnt, aber es war eben mitten in der Nacht hier in Europa. Und ich, also selbst so vom Zugucken und was, wenn man, als dann die ersten Nachrichten kamen, das klang einfach nur, ja, einfach krass. Also eigentlich nicht mehr nach Bedingungen, wo man Sport machen will und sollte. Also, weil man muss ja eben auch immer bedenken, dass Wärme nicht nur von der Temperatur alleine abhängig ist, sondern eben auch die Feuchtigkeit und diese direkte Sonneneinstrahlung wahrscheinlich sehr heftige Anstrengungen aus oder ja, Belastungen auslösen, wenn man sich dazu noch bewegt.
Genau, also man kann es sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, wenn man es nicht mal erlebt hat. Also es war, ja, was waren vielleicht so, es waren vielleicht in Anführungszeichen nur irgendwie 34, 35 Grad. Aber durch die hohe Luftfeuchtigkeit, es war so drückend. Und wenn man Sport macht, das Schwitzen hat ja eigentlich den Effekt, dass du durch die Verdunstungskühle ja wieder runterkühlst. Aber dort, dadurch, dass man schwitzt unheimlich, aber das verdunstet ja kaum und man kühlt einfach nicht mehr ab. Also das heißt, wenn du an dem Tag, also die meisten Läufer sind auch wirklich langsam gestartet. Also Bojan und Anselm sind schon, hatten gesagt, sie sind gefühlt langsam gestartet und waren trotzdem einer der schnellsten auf dem ersten Posten. Also das heißt, die meisten haben wirklich haben versucht langsam zu starten, weil wenn du einmal überhitzt, dann bei dem Wetter, auch mit der Sonneneinstrahlung noch, dann hattest du halt schon verloren, weil du hattest gar keine Chance mehr, wieder runterzukühlen. Und das war, glaube ich, auch das Gefährliche. Also du konntest schwer abschätzen, wann ist es zu viel, wann laufe ich zu schnell. Und wenn es halt so weit gekommen ist, dann war es zu spät. Und ich denke, das war auch was viele vielleicht nicht unterschätzt haben, aber ich meine, nicht, ja, vielleicht auch gar nicht darauf vorbereitet waren, weil wann hat man das schon mal? Und wie willst du als Läufer das auch richtig abschätzen, wenn du willst gewinnen, du gehst ans Limit? Und ja, da muss man das vielleicht ein paar Mal erlebt haben, um zu wissen, wo deine eigenen Grenzen sind. Aber die meisten Leute hatten das wahrscheinlich noch nie erlebt und wussten auch noch gar nicht, wie viel kann der Körper aushalten.
Wobei das ja auch echt erfahrene Leute waren, die da aufgegeben haben. Also es war ja nicht nur Anselm, es waren ja über 3/4 der Starter bei den Männern. Da waren zum Beispiel auch Janis Bonnik dabei oder der Thomas Krifter aus Tschechien, aus Ungarn.
1/4, nicht 3/4.
Oh ja, sorry, 1/4, ja.
War trotzdem.
Ja, genau, also das ist...
Ja, ich denke, also letztendlich sind das eben auch schon Bedingungen, an die man sich nur noch sehr bedingt akklimatisieren kann. Also ich meine, ihr habt ja sicherlich die ersten Tage auch genutzt, um euch dran zu gewöhnen an die Hitze. Und ich weiß auch von Hanna und Birte zum Beispiel, dass sie sich auch bemüht haben, vorher schon mit Hitzetraining und Training zu den, also auch mal wirklich absichtlich im Warmen gelaufen sind. Aber trotzdem war das ja absolut nicht vergleichbar mit Hitze, die man hier erlebt. Und vielleicht sind es eben auch einfach Bedingungen, an die der Körper sich nicht gewöhnen kann, weil sie einfach zu extrem sind.
Genau, also ich denke, man kann sich innerhalb ein paar Tage schon ein bisschen dran gewöhnen, aber wirklich den Körper auf so etwas vorbereiten, das dauert viele Wochen. Also ich denke, das eine ist natürlich genetisch, aber das andere ist auch, wenn du dich wirklich auf so etwas vorbereiten möchtest und auch den Körper kennenlernen möchtest, dann muss man das mehrere Wochen machen. Und das ist ja auch gar nicht möglich gewesen. Und ich denke, vor allem nicht in Europa. Also wir haben ja nirgends so hohe Luftfeuchtigkeit. Also das heißt, man hätte wirklich tatsächlich mehrere Wochen dort leben müssen. Ja, und das ging ja eigentlich für fast alle Sportler gar nicht.
Und letztendlich bleibt trotzdem das Problem, dass man eben eigentlich nicht, also bei so einem Wettkampf, der ja eben für viele dann wirklich der Jahreshöhepunkt ist, wo sie wirklich abliefern wollen, da kann man ja nicht erwarten, dass dann, ja, also, oder man muss eigentlich erwarten, dass die Athleten dann alles geben. Und ja, also eigentlich ist das wirklich ein Rezept für, das muss eigentlich schief gehen. Könnte man sagen. Also bei irgendwem zumindest, weil es ist ja auch Tagesform abhängig, wie man sowas verkraftet.
Ja, vor allem, ich denke, bei anderen Sportarten, die haben ja auch, es gab ja auch andere Sportarten, bei denen ist aber halt immer der Vorteil, da ist, wenn einer überhitzt oder wenn da einer ans Limit kommt, dann ist direkt jemand da, der ihm Eis geben kann, der ihn runterkühlen kann. Aber bei uns, wir sind ja alleine im Gelände unterwegs. Da, klar, wir haben GPS-Geräte, aber wenn ein GPS-Gerät stehen bleibt, rennt auch nicht direkt jemand los, weil es bleibt öfters mal ein GPS-Gerät stehen. Manche haben auch aufgegeben und sind dann zurückgewandert. Aber so oder so, ich denke, ist das halt unter den Umständen, ist das wirklich schon, jetzt im Nachhinein kann man sagen, sehr, sehr riskant und gefährlich gewesen. Und was dann letztendlich die Lösung ist, das kann man, glaube ich, lange diskutieren, aber es ist wirklich, ja, schlimm gewesen. Man kann sagen, zum Glück ist nicht mehr passiert, aber es klingt ja schon falsch, weil es ist schon viel zu viel passiert. Also, ja, es ist ganz speziell, aber ich denke, das war ja schon sehr, es war fast vorprogrammiert, wenn man jetzt im Nachhinein alle Sachen bedenkt.
Ja, also ich denke, das Ja, das ist auch definitiv ein Thema, mit dem wir uns in Zukunft generell beschäftigen müssen, weil ja auch durch den Klimawandel eigentlich in sehr vielen Regionen jetzt extremere Wetterbedingungen herrschen. Also auch bei uns eben im Sommer kann es durchaus mal Temperaturen geben, die also vielleicht nicht ganz so extremen Bereich gehen, aber trotzdem auch gerade für ältere Teilnehmer jetzt auf nationalem Level oder auch regional. Letztendlich haben Sportler ja immer einen gewissen Ehrgeiz, wenn sie bei einem Wettkampf antreten. Und da hat man immer dieses Problem, dass man sich nicht darauf, ja, einfach, dass man es dabei belassen kann, dass die Leute irgendwie selbst ihre Kraft einschätzen. Da muss es irgendwie schon gewisse Schutzmechanismen geben.
Ja, auf jeden Fall, was passiert ist jetzt, ist, dass wir eine riesige Diskussion haben, ob das IOF jetzt Grenzen einführen sollte, wie diese Grenzen aussehen können, abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und so weiter. Eine gute Möglichkeit wäre vielleicht gewesen, den Start vorzuziehen. Ich weiß nicht, ob es früh gemäßigtere Temperaturen noch waren, wenn noch nicht so hohe Sonneneinstrahlung war. Und ansonsten, ja, muss man sich über Maßnahmen Gedanken machen, ob man zum Beispiel wie beim Trailrunning so Pflicht-Equipment einführt, wie genau das aussehen kann. Es gibt ganz unterschiedliche Sachen, so Eiswesten, die man mitnehmen kann, oder vielleicht auch einfach Möglichkeiten, einen Notruf abzusetzen im Gelände. Über solche Sachen müsste man sich dann vielleicht schon Gedanken machen. Okay, also schauen wir mal, was die nächsten Wochen oder auch Jahre da uns noch bringen. Dann würde ich mal weitergehen zum Sprint. Auch da wieder eine Schweizer Siegerin. Simona Ebershalt hat nochmal gewonnen. Und bei den Herren hat Yannick Michels gewonnen aus Belgien. Bei den Deutschen sind auch wieder richtig gute Resultate gewesen. Hanna hat es nochmal in die Top 8 geschafft. Und auch Anselm, Bojan Böte sind mit guten Zeiten ins Ziel gekommen. Möchtest du noch was zum Sprint sagen, Erik?
Ja, auch der Sprint war dann eigentlich recht interessant, weil hier wollten die Veranstalter dann den Wettkampf abbrechen. Aber aufgrund von starkem Regen und Gewitter. Es wurden auch in anderen Sportarten wurden dann auch Spiele verlegt oder verschoben. Aber bei uns wurde dann alles dran gesetzt, dass es eigentlich stattfindet, weil für uns war das ja super. Dadurch wurde es endlich ein bisschen kühler. Und der Wettkampf war eigentlich deutlich angenehmer und einfacher als bei der Mitteldistanz. Letztendlich wurde er dann zum Glück auch durchgeführt. Es war auch super spannendes Gelände. Es war nämlich in einer ehemaligen Expo-Gartenschau so ein Park, der für eine Expo gebaut wurde. Und jetzt auch noch als so Freizeitpark und Erholung genutzt wird. Und da hat es halt unheimlich viele fein detaillierte Gärten. Und es war ein richtig spannender Sprint. Und wieder auch unsere Läufer waren wirklich super gut. Birte war, glaube ich, schon ein bisschen geschwächt. Sie war dann auch bei der Sprintstaffel am nächsten Tag auch ja ein bisschen angeschlagen. Aber es war wirklich eigentlich ein toller Wettkampf. Wirklich. Klar, mit verdienten Siegern. Aber ich denke, auch wir haben uns wieder sehr gut verkauft und vor allem auch mit Hanna schon den zweiten Top-8-Platz. Also das war natürlich super.
Ja, dann fehlt uns eigentlich nur noch die Staffel. Auch da, was für eine Überraschung, hat die Schweiz gewonnen. Und Deutschland ist auf den 9. Platz gekommen. Gibt's zur Staffel noch was zu berichten, Erik?
Natürlich. Auch hier gibt es eigentlich eine spannende Geschichte. Wir waren eigentlich auch super unterwegs wieder bei der Staffel mit Hanna auf 1, Anselm auf 2, Bojan auf 3 und Birte auf 4. Und ja, das Spannende ist eigentlich direkt schon auf der ersten Strecke passiert, als Hanna mit Polen und Lettland unterwegs war. Und die Polin und die Lettin dann doch ein größeres Stück durch Oliv durchgelaufen sind. Ist es dann doch recht spannend auch neben dem Wettkampf geworden. Und zwar muss ich dazu erzählen, es wurde in diesen Garten, in den Gärten wurde fast immer alles abgesperrt. Also weil es doch sehr schwer lesbar war, auch mit dem Oliv oder auch nicht immer eindeutig war, haben sie fast alles, oder sie haben eigentlich alles abgesperrt mit Absperrband. Und bei der Sprintstaffel gab es aber einen Teil, der war nicht abgesperrt, aus Versehen wahrscheinlich. Und auch wenn es vor Ort nicht logisch erschien, warum jetzt zwei Läuferinnen durch hohes Gras und über Steine durch Oliv durchlaufen. Sie sind sogar effektiv auch falsch um einen See herum, anstatt über die Brücke drüber sind sie außen rum. Ist es zwei Läuferinnen passiert und nachdem wir Protest eingelegt hatten, wurde dieser auch abgelehnt mit Begründung, dass es ein Fehler der Organisatoren gewesen sei und es auch unfair gewesen wäre, die zwei Teams zu disqualifizieren, laut IOF. Obwohl es jetzt dann letztendlich bei uns, ja, wir waren jetzt der Neunter, sonst wären wir Siebter gewesen. Für uns hat das jetzt eigentlich keinen großen Unterschied gemacht, war es trotzdem eigentlich nicht verständlich, warum die IOF die zwei Teams nicht disqualifiziert hat. Und ich denke, das ist eigentlich für die, die bisschen tiefer in dem ganzen Geschehen drin sind, die wissen, dass die IOF schon öfters nicht disqualifiziert hat, wo Regeln gebrochen wurden. Und ja, das ist eigentlich sozusagen das Interessanteste fast von der Staffel gewesen, dass wir uns ein bisschen über die IOF geärgert haben. Aber ja, also zum Sportlichen, ich denke, es war wieder ein super toller Wettkampf. Ich persönlich konnte im Coaches Race nach der Sprintstaffel selbst auch die Bahn laufen und hatte unheimlich viel Spaß, weil es war wirklich wieder spannendes Gelände. Und ja, so gab es dann noch ein bisschen Diskussion. Wir haben uns bei der IOF ein bisschen beklagt, aber ich denke, sportlich gesehen war es trotzdem wieder ein toller Wettkampf.
Ja, was wäre der Orientierungslauf ohne seine Diskussion? Das würde ja gar keinen Spaß mehr machen.
Ja, letztendlich ist das ja eine Diskussion, die auf allen Ebenen immer wieder geführt wird mit den Sperrgebieten. Das ist einfach noch nicht so ganz klar, was da jetzt die Linie ist. Also ich finde es auch eigentlich recht eindeutig, dass man da einfach streng sein muss, weil sonst funktioniert es ja nicht. Dann hält sich irgendwann keiner mehr dran.
Sonst könnte man es ja auch Crosslaufen nennen, wenn man nur dort langläuft, wo nicht abgesperrt ist. Aber ja, ich denke auch, ich persönlich fand im Vergleich zum Doping eigentlich recht gut. Also wir hatten im Vorfeld der World Games mussten wir ein großes E-Learning der WADA machen zu Doping und Prävention und allem. Und da gab es eigentlich ganz klar die Aussage, wenn jetzt ein Teamarzt, dein Trainer dir sagt, du darfst das Medikament nehmen und du nimmst es und wirst dann aber positiv getestet, dann ist es deine Verantwortung. Also du als Athlet und als Sportler bist eigentlich immer dafür verantwortlich, was du machst. Und ich finde persönlich jetzt, hätte man das auch dort beim OL mit den Regeln zu anwenden können? Klar, die Veranstalter haben gesagt, sie haben eigentlich alles abgesperrt. Aber jeder Läufer hat halt nun mal eine Karte dabei und ist verantwortlich dafür, wo er durchläuft. Und da es halt nicht nur eine kleine Ecke war, 2 Meter über irgendein Oliv drüber, sondern ein recht großes Stück, bin ich der Meinung, dass die Läufer hätten Verantwortung dafür übernehmen können, was sie gemacht haben und ja, aber genau, man kann viel diskutieren. Ich denke, es gibt auch verschiedene Ansichten, wie wir gesehen haben. Die IOF war der Meinung, sie müssen nicht disqualifizieren. Ja, und wir werden sehen, wie sie versuchen, in Zukunft das zu verhindern, aber ich denke auch in Zukunft wird es immer wieder Diskussionen geben.
Okay, ich glaube, wir sind soweit durch mit den World Games, wenn die Staffel vorbei ist. Sollen wir noch den kleinen Ausblick machen, Paula?
Ja, dann sind wir schon sehr gespannt auf die nächsten World Games, die dann in Karlsruhe stattfinden, aber ja erst in 4 Jahren. Und bis dahin gibt es noch ganz viel anderes im OL. Auch jetzt in der nächsten Zeit. Ihr seid sicherlich alle schon wieder ganz heiß auf die nationalen Wettkämpfe, die jetzt bald endlich wieder anfangen, wenn Baden-Württemberg und Bayern aus den Ferien kommen. Auch international ist einiges los. Also das Erste, was jetzt stattfindet, schon nächste Woche. Also von uns aus gesehen ist das jetzt in einer Woche. Aber wenn ihr das hört, haben sie wahrscheinlich schon angefangen oder fast angefangen, nämlich die Europameisterschaften in Belgien. Ich werde auch teilnehmen. Freue mich da auch schon sehr drauf. Wir sind ein sehr großes Team. Diesmal wieder, weil ja jetzt dieses Jahr wir 8 Startplätze haben bei den Weltcups und EM. Und ja, ich denke, wir sind alle sehr motiviert. Es werden sehr harte Wettkämpfe mit harten Qualifikationen. Also es gibt ja es ist ja eine reine Sprint-EM, das heißt, es gibt 3 Wettkampfformate, als erstes die Sprintstaffel, dann ein Knockout mit Quali natürlich und dann die Viertelfinale, Halbfinale, Finale und am Sonntag dann als Abschluss ein Sprinttag, also nochmal ein Einzelsprint mit Qualifikation. Ja, es kommen immer nur die besten 12 beziehungsweise 15 weiter in die nächste Runde. Das wird für uns, denke ich, schon sehr anspruchsvoll. Ich hoffe, dass es zumindest einigen von uns gelingt, nah ranzukommen oder optimalerweise auch wirklich ins Finale zu kommen. Das wäre wirklich sehr cool. Ja, hast du einen Tipp, Erik, auf wen wir da gefasst sein müssen? Vielleicht, also nicht nur aus dem deutschen Team. Gibt es irgendjemanden, den du im Auge hast, der da besonders gut performen wird?
spannende Frage. Ich würde sagen, gerade im Knockout muss man auf die jungen Wilden aufpassen. Das ist wirklich eine Disziplin, wo, wenn man mal weiterkommt, ist alles möglich. Aber ja, ich bin gespannt, was Yannick Michels in seinem eigenen Land zeigen wird, weil der wird sich das sicherlich fett den Kalender angestrichen haben. Ja. Aber ich denke, auch Anselm hat bei den Testläufen schon gezeigt, was möglich ist für die Deutschen. Und ich werde es gespannt verfolgen, auf jeden Fall.
Okay, ja, ansonsten haben wir dann noch das Weltcup-Finale in der Schweiz Ende September. Das findet parallel zur DM-Staffel statt. Ja, national, wenn dann Baden-Württemberg und Bayern aus den Ferien zurück sind. Wir warten sehnlichst drauf. Haben wir noch den JVK. Dann die DM-Staffel und dann das DM-Langwochenende in Brandenburg. Das folgt dann alles Schlag auf Schlag. Und dann ist die Saison schon wieder fast vorbei. Ja, dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Fährst du eigentlich zur EM mit, Erik?
Nein, ich habe jetzt all meine Urlaubstage für den Trainerjob schon geopfert und habe keine kaum
noch. Oh Gott, für das ganze Jahr. Für das
restliche Jahr. Das heißt, ich bin jetzt fertig mit meinem Trainerjob. Oder ja, zumindest ich bin nicht mehr mit dem Team unterwegs. Und werde ja ein bisschen hier in der Schweiz trainieren, anfangen mit Training und das Ganze aus der Ferne beobachten.
Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Restsommer in dem Fall, dass du vielleicht doch an den Wochenenden das gut genießen kannst.
Danke, danke. Und dir auch.
Ja, danke. Dann sehen wir uns vielleicht noch bei dem einen oder anderen Wettkampf demnächst.
Genau. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, danke, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, uns aus erster Hand zu berichten. War sehr cool. Bis bald.
Gut, ja, mach's gut. Tschüss, bis bald.